Römerbrief bis Ostern, das ist unser Ziel, gemeinsam mit allen Generationen den Römerbrief zu lesen und zu verstehen. Und ich glaube, seit letztem Sonntag wissen wir, dass der Römerbrief ja nicht so leichte Kost ist. Eine schwer verdauliche Botschaft ist uns begegnet. Der Paulus, der den Römerbrief verfasst hat, hat eine ganze Liste geschrieben, wie Menschen Gott verlassen haben und wie Gott auch je und je sich zurückgezogen hat und sich den Menschen ihren eigenen Begierden hingegeben hat. Und wenn man so den ganzen Katalog anschaut, wo der Hans-Peter letzte Woche gesagt hat, dass er auch heute noch aktuell ist, dann fällt, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das leset, Römer 1, 18 bis 32, kommt man so in den Sinn, ja genau, der Hitler, der ist doch so einer. Oder der und der bei uns Nachbar, das sind doch Menschen durch und durch schlecht. Das Problem ist nur, dass der Paulus unseren Zeigefinger packt und auf uns richtet und sagt, hey, Gott vergleicht uns nicht mit dem Hitler oder diesen bösen Menschen. Gottes Maßstab ist Jesus Christus. Wenn wir von Gott als gerecht angeschaut sind, hängt davon ab, wie wir zu Jesus Christus stehen. Jesus ist der Richter und eines Tages werden wir vor ihm stehen und er wird sagen, ja oder nein, den Zugang gewähren zum Paradies. Und heute Morgen, wenn wir der Frage näher gehen, was für eine Bedeutung hat eigentlich Jesus Christus in meinem Leben? Eines Tages bin ich mit einem guten Freund unterwegs gewesen. Wir haben ein bisschen geschwätzt über dies und das. Und nachher plötzlich aus dem Nichts raus sagt er, hey Lukas, ich habe alles erreicht in meinem Leben, was ich wollte. Jetzt kann ich sterben. Die Person ist gleich alt wie ich. Sogar noch mal nicht jünger. Ich weiss nicht, ob ihr vielleicht ähnliche Gedanken schon gehabt habt. Aber die Aussage trifft genau den Nerv von unserer Gesellschaft. Wir brauchen irgendetwas, um unser Dasein rechtfertigen. Und sobald der Wert oder das Ziel nicht mehr vorhanden ist, gibt es auch keinen Grund mehr, warum ich überhaupt auf dieser Welt bin. Eine Frau, hat mir erzählt, dass ihre Freundin aufgrund von einer schweren Krankheit beide Arme und beide Beine müssen amputieren, damit dieser Krankheit Einhalt geboten wird. Die Frau hat sehr schwer müssen leiden. Doch wir sind sehr dankbar gewesen, dass die Frau überlebt hat und noch am Leben ist. Und als ich die Geschichte jemandem erzählt habe, hat er gesagt, oh, ich will mich gerade umbringen. Ich war völlig geschockt gewesen im ersten Moment, habe aber nachher auch verstanden. Ja klar, wenn Gesundheit sein höchster Wert vom Leben ist, dann gibt es gar keinen Grund mehr zum Leben. Das ist genau die Herausforderung von unserer Gesellschaft. Es geht um die Frage, was ist der Sinn vom Leben? Eine Frage, die jeder Mensch irgendeinmal gestellt bekommt oder sich selber stellt, gewollt oder ungewollt. Und die Frage, die sich eigentlich hinter dieser Frage verbirgt, ist die Frage nach unserer Identität. Was ist das höchste Gut in unserem Leben? An was halten wir uns fest? Und das höchste Gut rufen wir dann als, oder proklamieren wir als Axiom in unserem Leben, also etwas, wo alles andere sich danach ausrichtet und wo unser ganzer Lebensinhalt ist, eigentlich der Grund von unserer Identität. Man bindet unser Leben an irgendeinen Wunsch, an einen Wert oder vielleicht sogar an uns selber. An was bindest du dein Leben? Was ist dein höchster Wert vom Leben? Bei meinem Gesprächspartner war es eben Gesundheit. Und wenn Gesundheit durch Krankheit oder durch einen Unfall zerstört wird oder beeinträchtigt, dann gibt es im schlimmsten Fall gar keinen Grund mehr zum Leben. Vor ein paar Wochen war der Film im Kino, ich weiss nicht, ob jemand von euch gesehen hat, «The Greatest Showman on Earth». Der Film beschreibt eigentlich ganz gut das Thema. Der Hauptdarsteller in der Mitte vom Bild bindet sein ganzes Leben, seinen ganzen Traum an den Wunsch, an die Karriere, der grösste Showman auf der ganzen Welt zu sein. Doch irgendein Moment, im Punkt vom Film, zerbricht alles. Seine Karriere und seine Ehe steht kurz vor dem Bruch. Und da erkennt er, ich habe mein ganzes Leben aufs falsche Gut gesetzt, auf die falsche Karte. Ich habe alles in meine Karriere investiert. Das ist ein Musical oder eine Art Musical. Und in einem von diesen Liedtexten heisst es ein Zitat: All die Lichter von 1000 Scheinwerfer, all die Sterne, die wir vom Nachthimmel gestohlen haben, es wird nicht genug sein. Türme voller Gold werden zu klein sein. Unsere Hände könnten die ganze Welt halten, doch es wird nie genug sein. Es wird nie genug sein. Es wird nie genug sein für mich. Geschichte endet, Entschuldigung für den Spoiler, dass er erkannt hat, dass das Trinken von Champagner mit Königen und Königinnen und die verrückte Geschwindigkeit von immer mehr wollen, ihn total blendet hat von dem, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und schlussendlich erkennt er, dass Familie für ihn das Größte und das Wichtigste ist. Auch wenn der Film gut gemacht ist und die Lieder schön formuliert sind, können wir eigentlich den Showman jetzt die gleiche Frage stellen, jetzt, wo die Familie sein höchster Wert ist. Was passiert jetzt, wenn er als Vater versagt? Was passiert, wenn er als Ehemann versagt? Was passiert, wenn wir als Mutter versagen? Es passiert wieder genau das Gleiche. Der Showman befindet sich wieder in der Bar und lässt sich mit einem guten Whisky betrinken. Und er weiß nicht mehr weiter, denn seine ganze Identität, an das, was er sein Leben gebunden hat, ist bis zu den Grundfesten erschüttert. Wie sieht es mit deinem Leben aus? Angenommen, mein höchstes Gut ist Sexualität. Mein höchstes Gut ist mein Haus, mein Auto, ein Traum, meine Familie, eine politische Partei oder was auch immer. Wenn diese Dinge irgendwie ernsthaft bedroht scheinen, werden wir bis zu unseren Grundfesten tief erschüttert. Und es treten Schuldgefühl auf, Verbitterung, weil irgendwie ist wie ein Keil zwischen mir und dem Wert entstanden. Und wenn unsere Identität bedroht wird, sind wir wie gelähmt vor Angst. Und im schlimmsten Fall haben wir gar keinen Grund mehr zum Leben. Darcy Steinke ist eine Tochter von einem lutherischen Pfarrer. Sie hat dem christlichen Glauben den Rücken gekehrt, hat Sack und Pack gepackt und ist nach New York City gereist und hat von einer Party und einem sexuellen Abenteuer ins andere gestürzt, hat in dieser Zeit viele Romane geschrieben. Und in einem von ihren Romanen hat sie geschrieben, dass ihr Herz immer irgendwie ruhelos ist und immer innerlich aufgewühlt. Und sie hat geschrieben, eigentlich haben wir nur die Wahl zwischen Gott und dem Götzendienst. Und wenn wir Gott lügnet, dann beten wir andere Dinge an und ohne selber zu merken, werden diese Sachen zu unserem Gott. Ich habe versucht, kurz zu skizzieren nach der Frage, Mensch, wer bist du? Wir Menschen haben Sehnsucht nach Erfüllung in unserem Leben, nach einem Wert, und nach einem Sinn, doch irgendwie zerbricht alles, wenn der Wert in Bedrohung gerät. Augustinus, ein Theologe, der vor über 1500 Jahren gelebt hat, hat das gleiche Phänomen gekannt. Und er hat geschrieben, wenn es Gott gibt und er uns erschaffen hat, dann könnten die tiefsten Kammern von unserer Seele mit nichts anderem gefüllt werden als von ihm selbst. Doch in uns tobt ein Kampf. Wir wollen unsere Kammern nicht füllen mit Gott, sondern mit dem Wert, der uns so wichtig ist. Wir strecken uns aus nach Vorstellungen, nach Träumen. Und wir pflegen alles und irgendwie werden die Sachen in unseren Herzen zu Götzen. Und wir füllen unsere Herzen nicht irgendwie mit Gott, sondern eben mit diesen Sachen. Und das bedeutet, wir werfen Gott weg. Gott wird uns nicht wichtig, sondern gleichgültig. Und ein bisschen vor dem Text, den Hans-Peter heute Morgen vorgelesen hat, auch noch in Kapitel 3, schrieb der Paulus: Allesamt sind von Gott abgewichen. Vers 10. Keiner ist hier, der gerecht ist, auch nicht einer. Wählte Paulus da zu harte Worte? Irgendwie gibt es eine unüberwindbare Mauer, die wir Menschen aufgebaut haben zwischen Gott und uns Mensch. Und der Paulus erklärt diesen Menschen in Rom und auch heute versucht er zu erklären, es ist unmöglich, diese Wand irgendwie zu überwinden. Unmöglich. Es ist unmöglich, vor Gott gerecht zu sein. Und jetzt stellt euch mal vor, der Römerbrief ist umgereicht worden und auch vorgelesen an verschiedenen Standorten in Rom. Und jetzt behauptet der Paulus alles Ernstes, es ist unmöglich, vor Gott gerecht zu sein. Was? Wenn ihr euch die Gruppe vorstellt, auf der einen Seite stehen die Gruppe, die Frommen. Hey, wir haben alle Regeln, alle Gesetze eingehalten. Und wir haben gut da. Dort und da und haben alle Regeln befolgt. Wir haben auch unseren Teil da und unsere Spende gemacht für wohltätige Zwecke. Und auf der anderen Seite waren die Liberalisten, die gesagt haben, hey, du kannst machen, was du willst, ist egal. Und jetzt tritt Paulus in die Mitte und sagt in Vers 22, es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden. Oder noch andere Gruppen, die man nennen kann. Es gibt keinen Unterschied. Allesamt sind von Gott abgewichen. Allesamt sind Sünder. Im Gerichtssaal von Gott haben alle Menschen das gleiche Urteil schuldig. Wie froh und dankbar sind wir, dass der Römerbrief nicht da an dieser Stelle aufhört, sondern dass es noch weitergeht und jetzt so der wunderbare Lichtstrahl reinkommt. Die wunderbare Schönheit und das unfassbare, unverdiente Geschenk. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit du gerecht bist von Gott. Nicht, weil wir irgendwas geleistet haben, nicht, weil wir es irgendwie verdient haben, sondern weil Jesus gerecht war und stellvertretend für uns gestorben ist. Jesus hat die unüberbrückbare Mauer, die da gestanden ist, zerrissen, zerstört, hat den Weg frei gemacht, damit wir jetzt Gemeinschaft haben mit Gott. Aber vielleicht schliesset ihr euch vielen Menschen an und sagt, hey, Gott eigentlich noch, ihr Christen sind doch nicht ganz beieinander. Die Sünde, alles was ihr habt, trostlos und absolut pessimistisch. Die Lehre von der Sünde, nichts ist weiter entfernt von der Wahrheit als das. Dass Jesus Christus muss sterben und Sünden vergeben, ist doch eine aberwitzige Vorstellung. Warum muss Jesus sterben? Ist vielleicht mehr gefragt als die Frage, warum es überhaupt Gott gibt. Warum kann Gott uns nicht einfach so vergeben? Stellt euch mal vor, ein guter Freund von euch fährt mit seinem Auto und versucht auf eurer Garageneinfahrt zu wenden, aber er fährt, weil er unkonzentriert ist, in euer frisch gemachtes elektrisches Garagentor. Und weil er völlig unkonzentriert war, weil er vorher gerade ein Streitgespräch hatte mit ihrer Tochter, beim Rückwärtsfahren fährt er gerade auch noch in die Gartenmauer rein und macht die auch noch kaputt. Und jetzt fragt sich natürlich, was macht ihr in dieser Situation? Oder es gibt natürlich Möglichkeiten, ist ja logisch, oder? Er bezahlt den Schaden. Nur blöd, dass er momentan gerade knapp in Kassen ist. Dann könnt ihr euch vielleicht entscheiden, ja, nein, ich übernehme alles. Oder es gibt noch andere Wege, heutzutage Kostenteilung, aber so oder so, für welchen Weg wir uns entscheiden, irgendwie bleibt immer Schaden zurück. Aber oft, wenn Unrecht oder Schuld passiert in unserem Leben, dann ist es ja nicht irgendwie materiell. Vielleicht haben uns Menschen unseren Ruf zerstört, vielleicht unser Glück genommen. Menschen haben vielleicht unsere Freiheit genommen. Sachen, die man nicht mit Geld aufwiegen kann. Sachen, die nicht einfach vergessen werden, wenn der andere sagt, es tut mir leid. Die Sachen, die nicht einfach so unter den Teppich gewischt werden können. Es gibt auch dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder entscheiden wir uns, ich werde dem heimzahlen. Der muss doch spüren, was mir erfahren ist. Welches Leid, das ich durchlebt habe. Und je mehr wir diesen Schritt auch beginnt, merken wir, falls wir überhaupt noch in der Lage sind, dass wir irgendwie härter werden, kälter, egoistischer vielleicht auch. Und wir sind nicht bereit, irgendwie einen Schritt auf den anderen zuzugehen. Wir merken, irgendwie ist auch unser Herz vergiftet. Es gibt noch einen anderen Weg. Doch der Weg, wenn wir nicht machen, der ist viel schwieriger, viel härter. Wenn man den anderen Weg einschlägt, indem man der anderen Person vergibt, was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet erstens, dass wir dieser Tatsache täglich ins Auge schauen müssen und die Situation so akzeptieren, wie es ist. Boah, gar nicht so einfach. Und zweitens bedeutet das, Vergebung auf Befriedigung verzichten, es dem anderen heimzahlen. Oder in anderen Worten, der andere wird nie erfahren, was es bedeutet, was das eigentlich für mich gekostet hat. Vergebung bedeutet Leiden und zwar doppelt. Und das ist unverdientes Geschenk. Am Kreuz passiert genau das. Ich werde nie erfahren, was es bedeutet, für das gestraft zu werden, was ich eigentlich gemacht habe. Gott hat uns am Kreuz vergeben, indem Jesus die Strafe, die wir eigentlich verdient haben, auf sich genommen hat. Und darum haben wir das Kreuz hier aufgestellt, dass wir täglich oder jeden Sonntag daran erinnert werden, an die wunderbare Botschaft, dass Gott die Strafe, die ich eigentlich verdient habe, empfangen hat. Wie unglaublich und wie tiefgreifend die Gnade ist, werden wir erst dann erfahren, wenn wir erkennen, wie sündig wir sind und wir nie im Leben erfahren werden, was es bedeutet, dafür gestraft zu werden. Wie steht es mit dir? Weiss ich, dass ich ein sündiger Mensch bin? Vielleicht sagst du, mit dem Gott habe ich ja gar nicht den Hut, oder? Ich habe auch gar nicht verbrochen mit dem Gott. Wir haben das Ziel erfüllt, indem wir Gott weggeworfen haben und eigene Götter in unserem Leben gebaut haben. Unser Lebensmittelpunkt ist nicht Gott, sondern ein Gut, wo unser ganzer Lebensinhalt bestimmt. Das nennt Gott oder die Bibel Sünde. Ich bin überzeugt, dass wir sündiger sind, als wir je glauben können. Wir können eigentlich gar nicht glauben, wie sündig wir sind. Aber, unglaublich, oder? Ich habe es schon mal gesagt, ich hoffe, ihr erinnert euch und ihr dürft den Satz nie vergessen. Du, Jesus Christus, sei mir mehr geliebt, als wir es uns je vorstellen können. Warum hat Jesus müssen sterben am Kreuz? Warum? Er selber hat die Frage gestellt im Garten von Gethsemane, hat er sogar Gott bittet, wenn möglich, lass mich nicht sterben am Kreuz. Die Jünger, die eigentlich für ihn hätten beten sollen, haben geschlafen. Er hat Blut geschwitzt und betet, wenn möglich, lass Kreuz an mir vorbeigehen. Warum hat er am Kreuz geschrien? Warum hat das Leid passieren müssen? Es ist kein anderer Weg möglich gewesen und es gibt keinen anderen Weg. Warum ist das alles nötig gewesen? Die Antwort der Bibel für uns, für mich und dich. Das Kreuz ist deshalb so anstößig, weil es eine Geschichte mit uns selber ist. Es ist schockierend, weil es eine Geschichte mit mir ist. Aber am Kreuz passiert noch viel mehr. Leider habe ich nicht genug Zeit, um alle Aspekte vom Kreuz zu entfalten. Aber vielleicht ein Aspekt, wo wir nochmal genau anschauen, was passiert am Kreuz. Jesus siegt durch seine Niederlage. Alle haben gemeint, jetzt ist es vorbei, wo er am Kreuz am Golgatha gestorben ist. Aber er hat gesiegt. Er hat Macht errungen, indem er Schwachheit gezeigt hat und indem er anderen ein Diener war. Jesus Christus ist reich geworden, indem er arm geworden ist. Indem er alles gegeben hat. Merkt ihr, was am Kreuz passiert? Jesus stellt den ganzen Wert dieser Welt auf den Kopf. Was am Kreuz passiert ist und was da geschieht, ist ein totaler Widerspruch zu dem Denken und Handeln von unserer Gesellschaft. Bei Jesus Christus am Kreuz werden Macht, Anerkennung, Status und Reichtum die Werte der Welt umdrüllt. In dieser neuen Gegenkultur ist Geld dazu da, dass man es ausgibt, Macht dazu da, um anderen zu dienen. Am Kreuz passiert eine neue Lebensordnung. Und die neu definierte Wertkultur kommt nicht ins Wanken, wie unsere eigenen Werte. Sie zerfällt nicht. Warum? Weil sie nicht bei uns stattfindet, sondern bei Gott. Wenn wir versagen, dann ist genau der Sieg gesprochen. Am Kreuz wird unser Leben umkrempelt und kommt ein ganz neuer Glanz über. Einerseits werden wir gerecht vor Gott dastehen und andererseits müssen wir nicht nach irgendwelchen Sternen, nach irgendwelchen Wert greifen, wo unser Herz eh nie in Erfüllung bringt und unsere Seele eh nie zur Ruhe bringt. Das Kreuz entlarvt die falsche Vorstellung von Macht, Geld und Besitz und schenkt uns wahren Reichtum, nämlich Jesus Christus. Ein Wert, der ewig bleibt. Unveränderlich, unerschütterlich hält er uns fest. Und im Gerichtssaal spricht dich Gott gerecht. Was für ein Geschenk. Willst du das Geschenk annehmen? Ich möchte dich ermutigen, in den nächsten Tagen noch mehr über das Kreuz nachzudenken. Schreib vielleicht auf, was das Kreuz für dich bedeutet und was Jesus für dich gemacht hat. Die ganzen Sachen, Geld, Macht, die Werte der Welt sind nicht unsere Sklaventriebe, die uns gefangen lassen, sondern sie werden zu unseren Dienern, zum Leben schaffen und zum Gemeinschaft fördern. Jesus hat uns am Kreuz frei gemacht. Ich möchte noch beten. Herr, wir werden wohl nie verstehen, wie weit wir uns von dir entfernt haben und durch das nichts bringen zu dir. Herr, und wir sind sündig, aber wir wollen mit dir Gemeinschaft haben, wir wollen mit dir ins Paradies, doch es ist unmöglich. Doch du hast einen Weg freigeschafft, für den, dass du unsere Schuld gezahlt hast. Herr, und wir werden nie begreifen, wie gross das deine Gnade ist, dass wir nie erfahren werden, was es bedeutet, dafür gestraft zu werden. Danke für das wunderbare Geschenk. Und zeig uns auf, wie wir das Geschenk immer mehr und mehr verstehen dürfen in unserem Leben. Amen.